Habt ihr auch Kinder und Jugendliche in eurem Unterricht, die unter psychischen Belastungen leiden? Wie gehen wir als Musikschullehrkräfte damit um? Was sind unsere Möglichkeiten, aber auch unsere Grenzen, wenn wir bei unseren Schülerinnen und Schülern von depressiven Verstimmungen oder selbstverletzendem Verhalten erfahren, von Borderline oder gar Suizidgedanken? Und wie verarbeiten wir das für uns selbst? Für Folge 51 von Vollmotiviert habe ich mit dem bekannten Mediziner Professor Dr. Med. Paul Plehner gesprochen. Über all diese Aspekte, aber auch über Schülerinnen und Schüler mit ADHS oder ASS und darüber, welche Rolle die Social Media bei psychischen Belastungen spielen.
Vollmotiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Heute geht es um ein wirklich sehr ernstes Thema, nämlich Kinder und Jugendliche mit psychischen Belastungen. Eine Triggerwarnung habe ich an dieser Stelle für euch. In dieser Folge sprechen wir nämlich explizit über Selbstverletzung, über suizidale Gedanken und psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Borderline. Es geht auch um ADHS und Autismus-Spektrumsstörungen. Wenn dich solche Themen belasten könnten, dann höre diese Folge bitte wirklich nur, wenn du dich emotional stabil fühlst und suche dir bei Bedarf Unterstützung. Hilfsangebote findest du in den Shownotes. So, Triggerwarnung, Ende. Junge Menschen, die sich selbst verletzen, die Suizidgedanken haben, die mit Borderline, ADHS oder auch Autismus-Spektrumsstörung zu uns in den Unterricht kommen, sind keine Seltenheit mehr. Deswegen ist in der heutigen Folge ein Experte zu Gast, Professor Dr. Paul Plehner, der uns mit seiner medizinischen Perspektive helfen kann, was den Umgang mit psychisch besonders belasteten Kindern und Jugendlichen im Musikschulunterricht betrifft. Danke, ihr Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast, wo es jeden Monat eine neue Folge zu einem spannenden Thema gibt. Und hier kommt mein Gast, Professor Dr. Paul Plehner. Hallo, lieber Paul.
Hallo, servus.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Magst du dich gerade unserem Podcast-Publikum einmal selbst vorstellen?
Ja, gern. Also mein Name ist Paul Plehner. Ich leite die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien. Bin Lehrstuhlinhaber an der Medizinischen Universität Wien für Kinder- und Jugendpsychiatrie und unterrichte auch an der Universität für Musik und darstellende Kunst für die Musiktherapeuten, Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Wow, wirklich große und wichtige Aufgaben, Paul. Wir haben uns ja im vergangenen Sommer bei einem ganz tollen Symposium des Musik- und Kunstschulen-Managements Niederösterreich kennengelernt, wo wir beide eine Keynote gehalten haben und im Anschluss daran noch bei einem Café im sonnigen Garten der Donau-Universität Krems zusammensaßen. Ja, und ein wirklich spannendes Gespräch hatten. Ein spannendes Gespräch über psychisch belastete Kinder und Jugendliche. Aber jetzt hat uns beide der Alltag wieder eingeholt und du bist, glaube ich, gerade wieder in Wien. Ist das richtig?
Genau, ja. Ist zwar auch sonnig heute, aber nicht mehr so schön warm.
Ja, nicht mehr so schön warm, das stimmt schon. Vor uns liegt hoffentlich ein kalter, aber trotzdem sonniger Winter. Aber zum Thema. Wenn wir heute von psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen sprechen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hoch sind da die Zahlen? Wie viele sind da in etwa betroffen?
Also wir gehen davon aus, dass in der normalen Bevölkerung es so roundabout 20% gibt, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Und da muss man natürlich in Abschlag bringen, dass wir einen gewissen Selektionsbias haben, weil ja nicht alle in den Musikunterricht gehen und wir natürlich dann bestimmte sozioökonomische Risikofaktoren möglicherweise anders gewichtet sind, wenn man über die gesamte Population spricht. Aber das macht schwierig, wirklich einzuschätzen, wie viele werden da statistisch sein. Aber das ist die Aussage, die man treffen kann, dass es dann ein Fünftel gibt, die durch psychische Erkrankungen belastet sind.
Aber psychisch belastet heißt ja jetzt nicht automatisch auch, dass die alle Suizidgedanken haben, oder doch?
Naja, das ist immer die Frage. Also wir wissen, dass ein Drittel der Jugendlichen Suizidgedanken schon mal gehabt hat. Das sind aber mal nicht die, die tatsächlich auch alle suizidgefährdet sind, sondern wir müssen davon ausgehen, dass wir so ja vielleicht 2% haben, die tatsächlich häufiger drüber nachdenken.
Oh, das sind aber auf jeden Fall mal 2% zu viel, finde ich.
Ja, klar. Aber die gab es auch schon immer, sagen wir so.
Und was sind denn da derzeit bei dir im beruflichen Kontext die drängendsten Herausforderungen?
Ich glaube, es geht angesichts der raren stationären Behandlungsplätze bei uns ja immer darum zu entscheiden, wer braucht das Bett sozusagen und den stationären Behandlungsplatz am dringendsten. Und das ist letzten Endes das, was den meisten Druck erzeugt, weil man nicht immer jeden, der es möchte, wirklich einen stationären Behandlungsplatz anbieten kann, sondern sehr gut überlegen kann und muss, für wen ist es wirklich erstens mal sinnvoll. Und von denen, wo es sinnvoll ist, wer braucht es am dringendsten? Das, glaube ich, ist das, was am drängendsten ist, diese Versorgungsproblematik.
Das heißt, gibt es ganz generell für Kinder und Jugendliche derzeit zu wenig stationäre Behandlungsplätze oder gibt es mehr Kinder und Jugendliche mit psychischen Belastungen?
Ist eine gute Frage. Also die einfache Antwort ist beides. Also Wien hat nur die Hälfte der stationären Behandlungsplätze, die es auf dem Papier haben sollte, in Realita umgesetzt. Also wir haben also vergleichbare Größe wie Hamburg. Wien ist ein bisschen größer und haben weniger als die Hälfte der stationären Behandlungsplätze wie Hamburg. Eher momentan, glaube ich, offen gerade eher nur ein Drittel der stationären Behandlungsplätze, die Hamburg hat. Das ist sicher ein Faktor, der dazu beiträgt. Der andere Faktor ist, dass wir im Bereich, wo es tatsächlich sehr viel akutes Geschehen gibt, also Suizidalität, nicht mehr leben wollen, dass wir da auch seit der Corona-Pandemie sehr viel höhere Zahlen haben an Jugendlichen nach Suizidversuchen oder mit akuten Suizidgedanken. Und das sind ja die sozusagen schnell ein Bett brauchen dann oder einen stationären Behandlungsplatz. Und das sind sicher zwei Dynamiken, die dazu beitragen.
Aber woran liegt denn das genau, dass so viel mehr Kinder und Jugendliche heute von Suiziden betroffen sind oder muss man sagen, Suizidversuchen?
Also erstmal wichtig von Suiziden nicht.
Also doch Suizidversuche.
Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, ne? Erstens mal in Deutschland sehen wir keinen Zuwachs an Suiziden in dieser Altersgruppe. In Österreich sehen wir einen Zuwachs über alle Altersgruppen, und da auch bei den Jugendlichen. Während da in Deutschland der Zuwachs, der da ist bei den Suiziden, auch in Deutschland zu sehen, seit 2022, nicht getrieben wird von der Altersgruppe der unter 18-Jährigen. In Österreich sehen wir den Zuwachs in allen Altersgruppen, auch bei den unter 18-Jährigen. Allerdings sind da immer noch die Basisraten relativ gering. Also wir reden von in Österreich 25, die sich vor der Corona-Pandemie etwa pro Jahr das Leben genommen haben in dieser Altersgruppe. Und mittlerweile ist diese Zahl auf etwa 40 geklettert. Und das ist etwas, was natürlich auch erschreckend ist, aber wenn man von dieser geringen Basisrate ausgeht, sind das immer noch zum Glück relativ kleine Zuwächse. Das, was tatsächlich stark zugenommen hat, sind die Suizidversuche. Das ist etwas, wo wir bei unserer Klinik etwa um den Faktor 3 mehr sehen als vor der Corona-Pandemie.
Aber aus welchen Gründen begehen Kinder und Jugendliche denn Suizidversuche?
Na, also hier ist es so, dass es natürlich auch ein multifaktorelles Geschehen ist. Wir wissen, dass Jugendliche, die eine psychische Erkrankung haben, sei es jetzt eine Depression zum Beispiel oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung, ein höheres Risiko haben für einen Suizidversuch. Das ist immer schon bekannt gewesen. Da spielen natürlich auch Umgebungsfaktoren wie Mobbing oder auch das Erleben von Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung in der Kindheit eine Rolle als Risikofaktor. Und kommen Dinge hinzu, die momentan eben auch als Belastung empfunden werden. Also die Frage ist jetzt, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wo es ja begonnen hat, höher zu werden, warum ist es immer noch so hoch? Und offensichtlich werden aber auch viele andere Dinge als Belastung empfunden. In der Ö3-Jugendstudie, die jedes Jahr eine relativ große Anzahl von Jugendlichen, jungen Erwachsenen befragt, zu ihren Einstellungen und ihrem Blick auf das Leben, sieht man schon, dass es vor allem die Angst ist, der einer aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich, die Angst auch vor der Klimakrise und letzten Endes auch der nahe Krieg, der offensichtlich als Belastung empfunden wird, oder auch Terrorismus wird als Belastung angegeben. Also hat sich die Themenlage etwas verschoben.
Das deckt sich mit meinem Eindruck von dem, was Kinder und Jugendliche wirklich beschäftigt. Ich muss gestehen, ich frage im Unterricht nur sehr selten nach, ob es da wirklich was gibt, was die Kids belastet. Denn in erster Linie machen wir natürlich Musikunterricht. Aber man spürt da doch schon manchmal, dass ein Kind oder auch ein Teenager es wirklich möchte, dass man fragt. Manchmal musizieren die dann einfach nicht so frei und sie bringen einfach ihre normale Fröhlichkeit, die bringen sie nicht mit. Und wenn man dann nachfragt, hey, ist denn alles in Ordnung bei dir? Du wirkst gerade so ein bisschen gedämpft und dann kommt so ein, weißt du, Ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst vor der Zukunft, vor dem Krieg, dass das hierher kommen könnte. Ich habe das gesehen bei Social Media oder in den Nachrichten. Oder die Kinder haben gehört, wie sich die Eltern auch unterhalten. Ja, und dann ist plötzlich irgendwas da, was sie mir auch unbedingt erzählen wollen und was ihnen komplett ihre Konzentration aufs Musizieren raubt, was ich auch gut verstehen kann. Also versuche ich da so eine Mischung zu bieten. Also auf der einen Seite natürlich ein offenes Ohr, Verständnis zeigen und nicht unbedingt überdramatisieren, aber dann auch zu zeigen, hey, Musik machen, das ist eine echt geniale Sache, mit der du auch vieles verarbeiten kannst, wo du deine Gefühle auch wirklich ausdrücken kannst und auch wo du mal auf völlig andere Gedanken kommst und da auch loslassen kannst bei diesen ganzen belastenden Gedanken.
Nee, das ist auch gut. Ich glaube, für Kinder ist ja vieles aus dem Kontext gerissen. Ne? Und es geschieht uns ja, dass wir aus einer Erwachsenenperspektive auch vor Kindern reden, was ja prinzipiell überhaupt nicht schlecht ist. Ja, nicht falsch verstehen. Wir dürfen ja auch über Dinge reden, die uns beschäftigen, auch vor den Kindern, weil es braucht ja auch eine Auseinandersetzung mit der Welt. Aber das Wesentliche ist ja, dass oft den Kindern oder auch den Jugendlichen ein Stück weit der Kontext dahinter fehlt. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel über, sagen wir mal, politische Entwicklungen reden oder ähnliches oder Dinge, die uns beunruhigen, dann haben wir eine Art von Informationsstand, der oft Kindern so nicht zur Verfügung steht. Also wir sind nun mal die, die deutlich mehr Medien nutzen oder auch auf Nachrichtenportalen sind oder ähnliches, also deutlich häufiger als Kinder, sagen wir mal so. Und deswegen manches das voraussetzen und je mehr Informationen haben, umso entängstigter ist man ja auch ein Stück weit. Also wenn man sich dann besser auskennt, in was, wie betrifft es mich und was gibt es für Vorhersagen. Wir wissen ja, dass Information schon auch helfen kann, Angst zu beseitigen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass Kinder zurückgelassen sind mit einer eher diffusen Angst oder wahrnehmen mit den Erwachsenen, die machen sich Sorgen um das eine oder andere Thema. Aber eben diese Kontextualisierung und auch vor allem das, was Erwachsenen zur Verfügung steht, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung habe, vor dem Hintergrund, ich Dinge bewerte, die steht Kindern ja nicht, qua Lebensalter noch nicht zur Verfügung. Und das, glaube ich, macht den Unterschied. Also ich glaube, vor den Kindern reden, um auf deine Frage Bezug zu nehmen, ist erst einmal zu schauen, was ist die Angst? Und dann auch, vieles von dem ist natürlich auch daraus, dem geschuldet, dass sich Ängste über Dinge machen, die jetzt so nicht, ja, keinen Realitätsbezug haben oder die überhöht werden, weil einfach Informationen fehlen. Und da kann man natürlich, wenn man das in den Kontext stellt, wieder auch angstminimierend wirken.
Also wichtig sicher an dieser Stelle, Musikunterricht ist nicht gleich Musiktherapie. Auch wenn Musikschulunterricht sehr, sehr gut tut und auch wenn es vielen Kindern und Jugendlichen dabei hilft, kleinere Krisen des Alltags zu überstehen, sowas besser wegzustecken, damit einfach besser umzugehen. Und sowas wie der Einzelunterricht Musik ist natürlich auch ein Geschenk. Das ist ein geschützter Rahmen, wo ein junger Mensch oftmals ein intensives Vertrauensverhältnis auch zu uns aufbaut. Aber für mich ist auch genauso wichtig zu spüren, wo ist da denn jetzt auch mal eine Grenze für mich und für das Kind erreicht? Eine Grenze, wo es professionelle, medizinisch-psychologische Unterstützung braucht.
Ich glaube tatsächlich, dass, also zumindest bei den Jugendlichen wissen wir ja auch, dass Musik sehr aktiv zur Emotionsregulation auch eingesetzt wird. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen unbedingt immer bewusst, aber wenn man Jugendliche befragt, da gibt es ja Studien, der Thomas Stegemann hat da ein bisschen was dazu gemacht, auch dass Jugendliche sehr wohl Musik zum eben Stimmungsänderung einsetzen in beide Richtungen. Ne? Also auch tatsächlich dann bewusst, was gibt es für Musik, die mich nachdenklich macht, was gibt es für Musik, die mich eher fröhlicher macht oder ähnliches. Das nimmt schon zu, natürlich auch mit der größeren Eigenständigkeit, dass ich dann auch auf Plattformen unterwegs bin. Also ja, natürlich können auch Sechsjährige irgendwie das Smartphone wahrscheinlich bedienen, wenn sie es oft genug gesehen haben, aber dass Jugendliche tatsächlich dann sich da den Horizont erweitern, mal schauen, was hören die anderen. Es werden natürlich auch Sachen vorgeschlagen in den Algorithmen und das auch nutzen, um ihre Stimmung dann ja entsprechend zu verändern.
Das heißt, bezogen jetzt mal auf die Unterrichtspraxis, wäre es gut, immer wieder auch mal darauf einzugehen, welche Stimmungslage eine bestimmte Musik bedient und auch, was das Spielen dieser Musik mit unseren Gefühlen macht. Und dann auch konkret zu schauen, welche Musikstücke können uns denn dabei helfen, aus einer bestimmten Gefühlslage herauszukommen.
Ich glaube auch, ich glaube, viele Jugendliche finden das für sich irgendwie Aber natürlich könnte dann geleiteter Prozess, wenn Sie es denn annehmen, viele Jugendliche wollen ja auch nicht, dass Erwachsene das sagen, sondern sie selber finden. Aber wenn Sie es annehmen, ist es natürlich ein geleiteter Prozess, wo ich Ihnen vielleicht auch etwas zeigen kann oder vorspielen kann, weil sonst ist halt natürlich das geleitet werden eins, das wahrscheinlich eher vom Algorithmus stattfindet, ne? Also natürlich werden mir Musikstücke vorgeschlagen, wenn ich jetzt auf Spotify oder ähnliches bin, wo ich die irgendwie interessant zu scheinen für mich aufgrund meines Hörverhaltens. Ich persönlich kann nur sagen, funktioniert super bei Spotify, also was mich betrifft. Aber ist natürlich sehr eingeschränkt, ne? Und letzten Endes wird es auf bestimmte Musikarten oder Musikstile gar nicht zurückgreifen, die aber vielleicht total gut funktionieren könnten. Und da ist ja jemand, der jetzt Unterricht macht und der ein Experte oder eine Expertin ist für den Bereich Musik, vielleicht auch ein ganz guter Guide, um zu sagen, das ist ja interessant. Schau mal, was da noch gibt. Ja, ganz weit abseits von dem, was vielleicht Algorithmen bedienen können.
Gleich geht's weiter mit dem Thema ADHS, ASS.
Werbung.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael. Egal ob Herrenberg, rechtssichere Fotos auf Instagram oder KI in der Verwaltung. Mit iMichael sind Sie perfekt auf die Zukunft vorbereitet. Mit iMichael erhalten Sie Ihre eigene App im Namen Ihrer Musikschule für alle Ihre Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern. Über 250 Musikschulen und 120.000 AnwenderInnen setzen auf unseren zuverlässigen Support. Wir freuen uns auf Sie und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Aber jetzt mal weg von den Algorithmen, die unseren Alltag ganz schön prägen können und uns so manchen Streich spielen, hin zu zwei weiteren ganz großen Stichworten, nämlich ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ASS, Autismus-Spektrumsstörung. Zählen denn ADHS und ASS auch zu den psychischen Belastungen?
Naja, also wenn wir über ADHS, also ich glaube, man muss auch irgendwie tatsächlich sich anschauen, wo ist die Grenze zwischen Belastung, die wir alle haben, die zum Alltag dazugehören. Wir haben alle mal nicht so schöne Wochen, nicht so schöne Tage, wo man sich auch nicht gut fühlt und dann sehr gut aufpassen muss, was tue ich jetzt für mich, damit ich mich wieder besser fühlen kann. Und dann gibt es Erkrankungen, also das, was wir als psychische Erkrankungen bezeichnen würden. Das ist natürlich dimensional, ja, also wir legen irgendwo einen Cut-off an und machen Kategorien und sagen so, der eine sind krank, der andere sind nicht krank. Und diese Cut-offs, die wir anlegen an etwas, weil menschliches Dasein ist nun mal dimensional. Es gibt die, die weniger betroffen sind, die mehr betroffen sind und irgendwo ziehen wir halt eine Grenze. Die ist natürlich ein Stück weit künstlich. Im Übrigen nicht nur bei der psychischen Erkrankung, auch beim Bluthochdruck oder Ähnlichem ziehen wir irgendwo eine Grenze und sagen, ab da ist halt nicht mehr normal. Das ist jetzt nichts, was da besonders ist. Und wenn wir über ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung sprechen, dann würden wir über Krankheitsbilder sprechen, die tatsächlich einen Schweregrad erreicht haben, der die Leute in ihrer Bewältigung ihres Lebens auch entsprechend einschränkt. Also das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen einer Belastung, die unangenehm ist, aber die es mir erlaubt, trotzdem am Leben noch teilzunehmen, uneingeschränkt, und zwischen einer Erkrankung, wo ich natürlich auch am Leben teilnehme, aber durch die Erkrankung deutliche Funktionsbeeinträchtigungen habe. Also jemand, der eine ADHS hat, der ist kognitiv zum Beispiel sehr gut in der Lage, eine Schule zu besuchen, einen Schulabschluss zu haben, zu studieren, was auch immer. Und aufgrund seiner ADHS, schwerer oder weniger schwer ausgeprägt, ist es halt so, dass er in dem Bereich echte Probleme hat, ne? Also es sind kluge Leute, die es aber nicht schaffen, einen Schulabschluss zu haben, und dann prägt das natürlich auch die weitere Karrieremöglichkeiten oder ähnliches. So. Mit einer Autismus-Spektrum-Störung bin ich mit Leuten konfrontiert, die auch zum Beispiel total viele Fähigkeiten, Fertigkeiten haben, aber aufgrund ihrer sozialen Interaktionsproblematik diese halt nicht an den Mann oder an die Frau bringen können, weil sie schlicht und ergreifend Schwierigkeiten haben im zwischenmenschlichen Umgang und denen das härter fällt, als es anderen Leuten fällt und deswegen halt auch Probleme in ihrem Alltag haben. Also die Funktionsbeeinträchtigung und der Leidensdruck, der entsteht, ohne dem habe ich keine Erkrankung. Und darunter habe ich halt das, was wir kennen, wo wir belastet sind, wo wir mit umgehen müssen, aber wo wir tatsächlich noch eine gewisse Funktionsfähigkeit aufrechterhalten können.
Ich hatte jetzt schon häufiger Kinder mit Autismus-Spektrumsstörungen im Unterricht, aber bei meinem allerersten Fall, da war ich dann doch ziemlich überfahren. Ich war echt unsicher. Das Kind, das hat ein halbes Jahr kein Wort mit mir geredet. Es hat mir zwar die Hand gegeben, wenn es reinkam, aber es hat echt kein Wort gesagt. Und ich fand das so befremdlich am Anfang. Ich hab mich irgendwie gefühlt, als würde ich Selbstgespräche führen. Aber dann hatte ich irgendwie so das Gefühl im Laufe der Zeit, ja, das Kind, das taut doch ein bisschen auf. Wollte zwar trotzdem nicht mit mir reden. Und ja, als allererstes habe ich natürlich erstmal das Gespräch mit den Eltern gesucht. Nein, nein, das Kind, das redet mit überhaupt keinem. Ach so, ja, und da kam halt raus Autismus-Spektrum-Störung, wo ich dachte, ja toll, ach so, das hättet ihr mir auch mal sagen können. Wobei, merkt man natürlich schnell, dass irgendwas nicht im ganz normalen Bereich ist.
Ja, aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man dann den Unterricht weiterführt, ist ja so, erstens mal glaube ich, dass das eigentlich ein gerade ein Bereich ist, wo man sagen kann, das Kind fand das jetzt sicher, das heißt sicher, ich kenne es nicht, ja, aber fand es wahrscheinlich gar nicht so seltsam, den Bereich. Also vielleicht merkt es, dass das Gegenüber sich denkt, oh, was ist jetzt, warum redet das nicht? Aber letzten Endes ist ja der Musikunterricht dann mit reinkommen, Hand geben, sich hinsetzen, irgendwie ein Stück probieren oder spielen und schauen, wie man es verändern kann. Ja, ein recht strukturierter Ablauf. Ist auch zeitlich begrenzt, ne? Man weiß, nach einer Stunde geht man wieder nach Hause. Das ist eigentlich gar kein so schlechtes Setting, wenn man will, weil es sich sehr gut abschätzen lässt, was passieren wird. Also da gibt es ja wenig Störvariablen auch. Also da gibt es das Musikinstrument, die Lehrerin, den Lehrer, da gibt es den Raum, da gibt es die zeitliche Grenze und dann wird an dem gearbeitet. Und man muss ja da nicht viel zwischenmenschlich interagieren, wenn man da jetzt nicht so viel Lust drauf hat. Und das ist sicher jetzt erstmal gar keine so ungute Situation aufgrund der Bestimmtheit und wo ich jetzt ja zwischenmenschlich mich nicht unbedingt, wenn ich nicht will, sehr engagieren muss, weil es ja jetzt um das gemeinsame Tun geht und weniger darum, zu analysieren, wie geht es meinem Gegenüber, was dann ja mitunter viel stressiger ist, wenn ich nicht so genau verstehe, was die Person von mir will.
Das war dann ja auch ganz, also ich habe die Eltern dann natürlich auch gefragt, kommt ihr Kind dann eigentlich gerne zu mir in den Trompetenunterricht? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich habe dann angefangen, das Kind jedes Mal zu bestärken, wenn irgendeine Form von Reaktion kam. Also wenn es mal genickt hat oder gelächelt oder mir auf irgendeine Weise gezeigt hat, was es mochte. Ja, und dann fing das Kind auch irgendwann an zu reden und das war ganz witzig. Ne? So war zwar vom Umfang her überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Kindern, aber es hat dann wirklich angefangen, verbal mit mir zu kommunizieren und wir konnten auch darüber sprechen, dass es so lange eben nicht mit mir geredet hat. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, ich finde es echt super, super klasse, dass du jetzt mit mir sprichst und ich danke dir einfach dafür. Ja, wir haben beide gespürt, dass wir mit diesem Trompetenunterricht auch irgendwie beide ein Stück gewachsen sind. Und was mich auch beeindruckt hat, war, dass das Kind dann auch nach einiger Zeit echt toll Trompete spielen konnte und die Trompete dann auch wirklich so eine Art Sprachrohr für es war. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mich mit dieser Problematik oder Herausforderung, wie auch immer, Autismuskind im Musikunterricht echt alleingelassen gefühlt habe, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch gar kein großes Wissen darüber hatte, wie man am besten damit umgeht.
Ja, es ist was natürlich, was uns je nach Ausprägung, auch da gibt es eine dimensionale Schweregradverteilung, was uns natürlich erstmal sehr komisch vorkommt, weil wir es gewohnt sind, dass die Leute mit uns in Kontakt gehen oder gewisse Spielarten der menschlichen Interaktion aufrechterhalten und die nehmen sich da auch raus und das fällt im Umfeld natürlich dann auch ein Stück weit, als kommt einem komisch vor, ist vielleicht besser so gesagt. Und trotzdem ist es ja aus deren Perspektive deswegen kein aversives Erlebnis. Ne? Also es ist ja trotzdem so, dass das halt gar nicht so sein muss für viele und dass es trotzdem nett sein kann. Und umso besser, wenn es irgendwie ganz gut beherrschbar ist oder wenn man weiß, es geht so in geordneten Bahnen und das tut der Musikunterricht ja oft.
Und dann gibt es da ja noch die ADHS-Betroffenen. Hast du da auch noch einen Tipp für uns?
Ja, da geht es ja vor allem auch darum zu sagen, wie kann ich mir den Musikunterricht so zurechtlegen, dass es halt in kleinen Portionen funktioniert. Ne? Also das sind ja, wenn wir jetzt ADHS anschauen, dann sind die Kernkriterien, die drei, die erfüllt sein müssen, eine Konzentrationsproblematik, letzten Endes eine erhöhte Impulsivität, und eine motorische Überaktivität. Das heißt, alles, wo ich kurze Blöcke schaffe und dazwischen wieder Zeit für Austausch oder was anderes tun oder vielleicht auch die Aufgabe verändere, kommt ihnen natürlich entgegen. Das sind ja keine Leute, die, sagen wir, kognitiv ein Problem haben, die Dinge zu verstehen oder damit umzugehen, aber halt mit längeren Zeiten, wo sie motorisch nicht aktiv sein können, so also quasi ihre Energie nicht loswerden oder längere Zeiten Konzentration eher Schwierigkeiten haben. Ich glaube schon, dass sich das im Musikunterricht relativ gut machen lässt, indem man eben die Blöcke, wo man konzentriert arbeitet, beschränkt, schon mal weiß, das geht bis dahin und dann macht mal wieder was. Also gerne auch aufstehen oder sich bewegen, falls das möglich ist im jeweiligen Raum, im jeweiligen Setting. Und dann zu sagen, so, und das machen wir jetzt 5 Minuten, dann machen wir 5 Minuten was anderes und dann gehen wir wieder in eine Aufgabe hinein, wo man jetzt nochmal konzentriert, sagen wir mal, sich das Blatt anschaut oder den Bewegungsablauf beim Spielen sich anschaut oder also ganz kurz, immer mit der Ankündigung, es ist auch zeitlich begrenzt und dann halt wechseln. Also die können gut werden, aber wenn man darauf eingeht, oder auch gut mitmachen, so werden gut mitmachen, wenn man darauf eingeht, dass es halt eher kürzere Blöcke sind, in denen man arbeitet und vielleicht auch das Element Bewegung integrieren kann.
Was ich bei meinen ADHS-betroffenen Schülerinnen und Schülern oft mache, ist, dass ich mir nach deren Unterrichtsstunde so eine kleine Pause in den Stundenplan einbaue. Meist habe ich 30 oder 45 Minuten Lektionen und dann lege ich mir einfach so eine Viertelstunde Pause dahinter. Denn häufig ist das ja auch so, wenn die so ein bisschen aufgetaut sind im Unterricht, da kommen die in so einen Hyperfokus rein und ich kann die Stunde dann gar nicht beenden, wenn es eigentlich an der Zeit wäre, sondern die wollen dann unbedingt weitermachen. Und wenn ich die Stunde dann aber trotzdem in diesem Moment beenden würde, dann wäre das voll schade, weil sie gerade so richtig schön in die Konzentration gekommen sind und ja, wir gerade so schön am Arbeiten sind. Und ja, das möchte ich dann ja natürlich auch bedienen können. Und dann ist eine Stunde eben einmal ein paar Minuten länger. Natürlich spreche ich dann auch irgendwann mit den Eltern, wenn das regelmäßig vorkommt. Und ich schlage dann vor, diese Überzeiten irgendwann auch mal zu kompensieren. Das ging bisher immer völlig problemlos. Und wenn die Stunde dann aber trotzdem wie geplant nach 30 oder 45 Minuten zu Ende ist, dann tut mir selbst so eine Pause auch mal ganz gut, um nach einer Lektion runterzukommen, die vielleicht ein bisschen aufreibender war als andere.
Ja, es ist tatsächlich so, dass was du beschreibst mit diesem Hyperfokus, kennt man bei der ADHS, dass sie tatsächlich dann wie so ein Tunnel hineingehen können, wenn es wirklich eine sehr, sehr interessante Aufgabe ist. Das stimmt und ich meine, das beschreiben ja auch Eltern immer wieder, die sagen, ach, mein Kind kann gar keine ADHS haben, weil es kann 2 Stunden ganz konzentriert um Videospiele spielen. Da sehen wir auch oft Hyperfokus. Und sagen, ja, das spricht nicht unbedingt dagegen. Also wenn das eine sehr subjektiv sehr interessante Geschichte ist, dann kann das eintreten. Und das ist durchaus auch etwas, was man eben ja sehen kann. Deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, das zeitlich ein bisschen flexibler zu gestalten und vielleicht zeitlich flexibel hieß ja auch zu sehen, wenn man gerade in einem Stadium ist, wo die Kinder da eher abgelenkt sind oder ähnliches, zu sagen, so, lass mal jetzt, machen wir hier eine kurze Pause und schauen uns das nachher nochmal an, dann ist natürlich auch von Wert.
Also eine große Flexibilität mit den Stundenelementen mitbringen, Ruhe und Bewegung, Konzentration und Pausen gut abwechseln. Aber weiß man denn, Paul, warum ADHS-Betroffenen Bewegung so gut tut?
Naja, also ADHS begreifen wir schon als etwas, wo es viel, also erstens muss man sagen, letztens eine Erkrankung, die sehr stark genetisch determiniert ist und wo es viel um den Botenstoff Dopamin geht. Und der Botenstoff Dopamin hat was mit unserer Konzentration, mit unserem Belohnungslernen zu tun, auch mit unserer Möglichkeit, Impulskontrolle auszuüben, aber eben auch unser zentraler Botenstoff mit allen unseren Bewegungen, ne? Also das Extrembeispiel, wo man den Zusammenhang sieht, ist sicher die Parkinson-Erkrankung von Leuten, die eben zu wenig Dopaminangebot haben und dann sich nur mehr sehr eingeschränkt bewegen können oder in sehr abgehackten Bewegungen. Da sieht man, was das Dopamin mit den Bewegungsmustern machen kann, als eindrückliches Beispiel. Und letzten Endes ist da halt auch überschüssige motorische Aktivität da, schlechtere Impulskontrolle. Das passt schon alles relativ gut zusammen auf einer, wenn man so will, auf einem neurobiologischen Erklärungsmodell, warum die Bewegung was so Zentrales ist.
Ja, Stichwort Bewegung. Jetzt habe ich mir für meine jüngeren ADHS-Betroffenen so einiges an Lernspielen zurechtgelegt, die zunächst mal wirklich auf Großbewegung setzen, wo man Noten auf großen Notenlinien im Raum abläuft, wo man mal Intervalle hüpft, wo man Rhythmen springt, auch alles mit dem ganzen Körper spürt. Und ja, mal abgesehen davon, dass die Kids Musiktheorie auf diese Weise viel, viel leichter begreifen und top Spaß dran haben, merke ich aber auch, dass natürlich auch die Nicht-ADHS-Betroffenen, also die Kinder ohne Stempel, die sprechen da auch wahnsinnig gut drauf an.
Ja, aber das sind ja auch Dinge, die man kennt, auch aus der Lernforschung in anderen Bereichen, dass das Ansprechen von verschiedenen sensorischen Qualitäten und letzten Endes ist natürlich auch die Bewegung im Raum und die Lage im Raum und das Wahrnehmen über unsere Lage- und Bewegungssensoren in den Muskeln etwas, was eine zusätzliche Qualität darstellt. Und ich verstärke damit erst einmal Signale, die ich im Gehirn erzeuge beim Lernen. Also wenn ich auch zwei Dinge verknüpfen kann, Lernen und Bewegung, dann sind das schon auch Dinge, die mir eher bleiben. Und das geht natürlich auch, wie in anderen Bereichen, natürlich auch im Musikunterricht. Und ich brauche jetzt kein Kind, das eine ADHS hat, sondern das ist generell etwas, was funktioniert. Also wenn ich Motorik mit Lernstoff kombiniere, tun sich sehr viele leichter.
Ja, absolut. Ich muss dir erzählen, ich habe hier einen Schüler, der ist 11 und mit dem habe ich neulich Intervalle hüpfen gemacht. Und die Stunde danach hatte ich Unterrichtsbesuch von meinem Chef. Der saß so ganz gemütlich gechillt in seinem Besuchersessel in meinem Raum und dann kam dieser 11-Jährige rein. Und ich dachte, ja, ich halte es heute mal ganz besonders schülerzentriert, nur heute, sonst selbstverständlich nie. Na, ich sage, ja, was möchtest du denn so machen? Und der Kleine, ja, oh, ich würde total gern anfangen mit Intervallen hören. Und mein Chef raunzt so aus seinem, was hast du ihm gezahlt? Gar nichts. Nur das coolste Intervallspiel überhaupt gespielt. Ja, damit ich jetzt nicht ganz viel Post bekomme, was denn das für ein Spiel ist. In Üben und Musizieren ganz schön wild, besondere Schüler entspannt unterrichten, wird es übrigens vorgestellt. So, jetzt muss ich Luft holen. Jetzt haben wir mal eine harte Wendung. Ich habe eine Schülerin im Unterricht, die ritzt sich immer mal wieder. Und ich sag dir, das belastet mich schon ziemlich. Das Mädchen kommt in den Unterricht und es hat blutige Unterarme. Und jetzt haben wir mit den Lehrkräften an unserer Schule so eine Art kleinen Austauschtank, so eine Austauschrunde zu dritt. Wir treffen uns alle paar Wochen und wir sprechen über dies und das, was uns beim Unterrichten belastet. Und was ich wirklich erschreckend finde, wir haben alle drei Schülerinnen und Schüler mit starken psychischen Auffälligkeiten im Unterricht. Und ja, das belastet uns, das nehmen wir natürlich mit nach Hause. Und wir haben alle im Studium nicht gelernt, wie wir damit umgehen können. Ja, wie gehe ich denn jetzt mit Kindern und Jugendlichen um, die mit blutigen Unterarmen in die Musikschule kommen, Paul?
Ja, zunächst es ist ja kein so seltenes Phänomen. Also man sagt so ungefähr ein Drittel aller Jugendlichen in Deutschland, etwa ein Viertel aller Jugendlichen in Österreich, ein bisschen mehr, haben sich zumindest einmalig selbst verletzt. Jetzt ist ja, reden wir hier ja nicht über Jugendliche, die sich einmalig selbst verletzen. Viele lassen es dann auch, machen es ein, zwei Mal. Etwa die Hälfte derer, die sich selber verletzen, machen es ein, zwei Mal und dann nicht wieder. Aber das Beispiel, das von dir geschildert wird, ist sicher jemand, der es ja häufiger macht. Und prinzipiell ist da immer die Frage, wie reagieren. Und wir müssen selbstverletzendes Verhalten eigentlich verstehen als Emotionsregulationsmechanismus, der sicher nicht funktional ist, aber erstmal für die Leute was bringt, sonst würden sie es nicht machen. Und natürlich löst es aber darüber hinaus auch eine Reaktion in der Umwelt aus, so wie du schreibst, beschreibst, wenn man die Narben sieht, die Wunden sieht. Ich glaube, die allererste Reaktion ist immer erstmal, das weiß ich nicht, wenn die Wunden akut zugefügt sind, geht es ja um medizinische Erstversorgung und die sollte emotional relativ neutral sein. Also ähnlich wie wenn man jetzt mal hingefallen ist mit dem Rad und irgendwie eine Wunde hat, dann würde man jetzt auch nicht über die Beweggründe sprechen, sondern erstmal schauen, dass die Wunde irgendwie versorgt ist. Also wer blutet, mit dem führe ich jetzt auch kein Gespräch darüber, warum man das gemacht hat. Warum ich das unter anderem nicht mache, so vielleicht unempathisch das auch klingen mag, ist, dass ich in der Situation nicht verstärkend sein will. Ne? Also wenn das ein Verhalten ist, wo viele sagen, ich mache das auch, um zu zeigen, wie schlecht es mir geht, weil ich keinen anderen Weg habe, um das zu tun. Und ich habe ein sehr empathisches Gegenüber, das da immer drauf einsteigt, dann kann das durchaus aufrechterhalten sein. Wir wollen ja eigentlich nicht dieses Verhalten verstärken, sondern wir hätten gerne, dass die Leute, bevor sie sich selber verletzen, kommen und sagen, ich habe ein Problem oder anderweitig sich holen, aber das eben nicht mit dem Verhalten verknüpft wird. Das heißt, wenn jemand sich akut geschnitten hat, wäre auch bei uns auf der Station oder an der Klinik so, wird das ganz neutral, ohne Vorwürfe natürlich, wie eine ganz normale Wunde verarztet, wird verbunden oder ein Pflaster oder genäht, je nachdem, wie groß der Schweregrad ist. Aber wir besprechen jetzt erstmal für die nächsten 24 Stunden nicht, was dazu geführt wird. Weil wir eigentlich raus wollen aus so einer Verstärkerkiste, dass du immer wieder dich verletzt, um dann ein Gespräch über deinen Gefühlszustand zu haben. Wir hätten gerne das Gespräch über den Gefühlszustand unabhängig von der Verletzung, nämlich dann, wenn es gebraucht wird. Punkt. Aber wenn einem das auffällt, und das kann ja durchaus sein, wenn ich jetzt eine Musikstunde habe oder wo oft zum Beispiel am Unterarm sichtbar wird, dann sind Narben da, weil man die halt sieht beim Klavierspielen oder Geige spielen oder was auch immer, dann darf man das schon benennen. Also es gibt so den Grundbegriff der respektvollen Neugier, der empfohlen wird für den Umgang mit selbstverletzendem Verhalten, dass man sagt, ich darf schon fragen, also darf schon benennen, also mir ist diese Narben aufgefallen, verletze dich selber und auch die Frage, wobei hilft es dir, ist durchaus legitim. Weil die auch vermittelt, dass man verstanden hat, dass die Leute das nicht aus Jux und Tollerei machen. Für viele ist das sehr, sehr entlastend. Oder vielleicht auch, gibt es irgendwas, wo ich helfen kann. Ne? Man ist natürlich selber nicht in einer therapeutischen Rolle und trotzdem ist es eine Möglichkeit, wo man eine Brücke bilden kann. Und man muss dann halt auch wissen, wie man reagiert. Ne? Also wenn jemand sagt, ja, ich hätte da gern Hilfe, wäre die Frage, dass ich wissen muss, was ich dann mache. Und da kann natürlich sein, ich kann das bei deinen Eltern ansprechen, wenn es die noch nicht wissen. Ich kann, oder ich habe halt zumindest ein Repertoire an möglichen Ansprechpartnern. Also es gibt ja viele Dinge oder viele Orte, wo man auch mal gratis eine Telefon- oder Online-Beratung machen kann. Das heißt in Deutschland Büro 25, das heißt in Österreich Beratauftrat oder Nummer gegen den Kummer oder was es alles gibt, Telefonseelsorge. Dazu sagen, kennst du da die Nummer, zumindest kannst du mal anrufen und man darf auch benennen, weißt du, weil ich bin eigentlich kein Profi dafür, mir ist es nur aufgefallen und ich mache mir halt Sorgen. Das darf man schon sagen. Also man darf ja sagen, was bei einem selber auslöst, dass es tatsächlich einen ja irgendwie beschäftigt und man das deswegen gerne angesprochen hätte. Das ist vollkommen okay. Zwar eine lange Antwort, aber ich glaube, es ist ein diffiziles Thema.
Ja, lange Antwort schon, aber das ist ein wichtiges Thema, absolut, und das darf es da echt mal haben. Das ist ja was, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie einen blinden Fleck haben im Studium, aber in meinem Musikpädagogikstudium kam das zumindest nicht vor. Handlungsoptionen bei selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen, die psychisch in Not sind. Und ja, das ist auch das, was bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus meinem Umfeld noch kein Thema im Studium war. Ich vermute aber, dass man das in den Hochschulen jetzt auch wirklich auf dem Radar hat, weil es gut und wichtig ist für uns, darüber Bescheid zu wissen. Deswegen vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Und ja, das war auch in der Tat was ich bei den Eltern dieser Schülerin angesprochen habe. Und sie haben mir dann gesagt, dass ihre Tochter wahnsinnig gerne in den Unterricht kommt, dass sie auch daheim vom Unterricht erzählt und auch wirklich gerne Musik macht. Aber einfach nur, dass ich das weiß, Sie als Eltern, Sie wissen um die Problematik und Sie haben sich dafür externe Hilfe geholt und Sie haben mir gegenüber auch ungefähr das beschrieben, was du jetzt gerade gesagt hast, respektvolle Neugier, finde ich einen wirklich guten Begriff dafür.
Nee, ich finde, also man darf noch nachfragen und das ist okay und letzten Endes, dann muss man eh darauf vertrauen, dass die Prozesse laufen, wie sie laufen, weil die Sorgeberechtigten sind natürlich die, denen diesem Fall gemeinsam mit den Jugendlichen am ersten Teil der Lösung sein sollten. Ja.
Und wenn ich als Lehrerin mich jetzt durch diese Situation aber stark belastet fühle, hättest du da noch einen Tipp für mich, wie ich mit dieser Last gut umgehen kann?
Ja, du hast ja ohnehin was ganz Gutes gesagt oder machst ja auch, ne? Du sagst, dass die macht so eine Gruppe von Leuten, die dann über diese Situation sich auch austauschen. Quasi wie eine Intervision fast. Letzten Endes ist es so, dass wir schon wissen, dass in belastenden Situationen uns der Kontakt zu anderen Menschen als Menschen relativ gut tut. Also das Aussprechen von einer Belastung auch zu einer Belastungsreduktion führt. Wir wissen auch bei der Forschung zum Beispiel zu traumatischen Ereignissen, dass wenn was Schlimmes passiert ist, dass es den Menschen am allerbesten hilft, wenn sie jetzt mit einer vertrauensvollen Person das erste Mal durchsprechen. Also das Durchsprechen und das Rauskriegen aus dem eigenen Kopf von einer anderen Person mitteilen, ist ein gar nicht zu unterschätzender Faktor in der Bewältigung auch. Das sind also sozusagen Dinge, die im sozialen Kontakt funktionieren. Und natürlich ist auch gut, wenn man seine eigenen Strategien hat, wie man mit Stress umgeht. Sei das jetzt, dass man viel davon kann man mit Bewegung, glaube ich, ganz gut kompensieren. Das muss jetzt ja nicht immer irgendwas sehr Hartes sein, wo ich jetzt einen 20-Kilometer-Lauf mache. Also das hilft natürlich auch, keine Frage, aber das liegt nicht jedem. Aber da reicht eben auch die Bewegung im Sinne von Spazierengehen. Und also quasi den Augenblick verändern, rausgehen, ganz bewusst das wahrnehmen. Natürlich helfen auch manche Leute Dinge wie Meditation und andere Stressbewältigungsmechanismen, die sind ja ganz, ganz individuell. Ich glaube, da muss jeder sein Repertoire haben. Aber zunächst mit anderen darüber zu sprechen, nimmt mal den ersten Druck weg und dann zu schauen, wie gehe ich im Rest um, indem ich zum Beispiel über den Bereich körperliche Bewegung agiere. Ich muss natürlich auch sehr gut über meinen Schlaf aufpassen, von dem wissen wir auch, dass wir dünnhäutiger sind, wenn der nicht besonders gut ist.
Und weißt du, was ich auch noch eine echt gute Hilfe finde, ist vor mir und auch vor anderen mal zugeben zu können, hey, in dieser Situation im Unterricht habe ich mich jetzt schlicht überfordert gefühlt.
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass wenn jetzt was kommt, was man noch nie erlebt hat, ist das ja auch legitim zu sagen. Ich habe mich, und selbst wenn mich, also wir erleben ja auch hier bei uns Patientinnen und Patienten, die wir so noch nie gesehen hatten. Also selbst wenn wir das Thema Selbstverletzung hier an der Klinik natürlich ein sehr alltägliches Thema ist in allen Facetten, gibt es dann doch immer wieder Patienten und Patienten, die im Schweregrad der Selbstverletzung dann auch eine große Hilflosigkeit auslösen. Und das haben wir bei manchen Erkrankungsbildern, also gerade die Essstörungen sind auch so etwas, wo wir immer wieder erleben, dass das ein Thema ist, wo Eltern sehr, sehr hilflos sind, weil sie es letzten Endes nicht beeinflussen können. Also wenn das Kind nicht isst, isst es nicht. Und dann gibt es natürlich irgendwann mal das Thema über, sozusagen muss man das Kind dann auch zwangsernähren, bevor es stirbt. Das sind natürlich die Extremfälle. Aber ansonsten entzieht sich es komplett der Kontrolle. Und das ist halt das, wo wir als Elternteile immer wieder erleben, dass das eine große Hilflosigkeit auslöst. Und das Thema Selbstverletzung ist auch so ein Thema, weil man kann das nicht kontrollieren, ne? Das entzieht sich. Du kannst jemanden nicht so kontrollieren, dass er sich nicht selber verletzen kann. Das geht nicht, nicht mal auf einer geschlossenen psychiatrischen Station. Es wird immer irgendwie gehen. Und das ist halt natürlich ein Stück weit auch noch mit Autonomie zu tun, die man dann nur anerkennen kann. Aber es löst erstmal Hilflosigkeit aus. Das ist ja kein Gefühl, das nicht auch bei Leuten, die professionell damit arbeiten, durchaus auch da sein kann.
Und Selbstverletzung, ist das denn jetzt gleich Borderline?
Na, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil tatsächlich wird das oft so synonym verwendet. Und die Selbstverletzung an sich kann ein Symptom von Borderline sein, von einer, also emotional instabilen Persönlichkeit vom Borderline-Typus. Aber die Selbstverletzung kann im Kontext von ganz vielen Dingen auftreten. Ne? Ich habe vorher schon über die Häufigkeit gesprochen. Wir müssen davon ausgehen, dass etwa 4% der Jugendlichen ab 15 das relativ häufig macht und die haben natürlich alle keine, nicht alle davon haben eine Borderline-Störung. Und wir sehen Selbstverletzung auch sehr häufig im Kontext von posttraumatischen Belastungsstörungen, sehr häufig im Kontext von Depressionen oder auch Angststörungen. Und die sind also gar nicht, das ist ja für sich genommen ein Symptom, aber steht nicht für sich genommen als Passpartout einer Borderline-Störung, sondern ist eben nur eins von mehreren Symptomen.
Jetzt ist ja kürzlich durch die Medien gegangen, das Buch Generation Angst von Jonathan Haidt. Jetzt ist mir das tatsächlich schon passiert, dass Eltern gesagt haben, wir haben Generation Angst gelesen und wir wünschen jetzt keine digitalen Elemente mehr im Musikunterricht unserer Kinder. Wir machen jetzt als Familie das totale Digital Detox. Wir haben uns von den Inhalten aus Generation Angst überzeugen lassen, dass wir einen komplett anderen Umgang mit digitalen Medien in unserem Erziehungsstil umsetzen werden. Ja, und ich kann dann natürlich nur sagen, klar, ich respektiere das so, wenn ihr keine digitalen Elemente mehr im Unterricht eurer Kinder möchtet, dann gibt es das eben nicht mehr für euer Kind in dem Unterricht. Aber ich habe mir dann dieses Buch gekauft und das auch mal gelesen und ehrlich gesagt habe ich mich beim Lesen doch ziemlich manipuliert gefühlt von dem Autor.
Ja, ging mir ähnlich. Ich habe in letzter Zeit gerade viele Vorträge auch zu der Thematik gehalten und weiß um die Popularität des Buches, habe es deswegen auch eingebaut und erlaube mir ein bisschen eine differenzierte Sichtweise. Was man über das Buch sagen kann, ist, Das ist letzten Endes, also auch bei mir, ich kann das Gefühl gut nachvollziehen, der Manipulation, das hat natürlich einen Punkt, wo es sagt, ja, Eltern schränken immer mehr den freien Bewegungsraum ihrer Kinder ein, seit den 70er Jahren ungefähr, das ist tatsächlich relativ gut empirisch bewiesen. Trotzdem muss man sagen, es gibt einen gravierenden Kritikpunkt, und dieses Buch ist zum Beispiel Nature, was so eines der renommiertesten Journal in der Wissenschaft generell ist, komplett zerlegt worden, von renommierten Wissenschaftlern, also wirklich übelst rezensiert und auseinandergenommen worden. Und das, was man tatsächlich im Buch zum Vorwurf machen muss, ist, dass es etwas behauptet, was nicht wissenschaftlich substanziert ist. Rein auf der Faktenlage von Korrelationen kann ich nie, und das lerne ich eigentlich im ersten Semester, eine Kausalität behaupten. Also den Punkt, den Jonathan Haidt macht, ist, und er stellt da eindrucksvolle Grafiken vor, wo er zeigt, dass in den USA die Zahl der Depressionen, der Suizide bei Teenagern, der psychischen Erkrankungen stark zugenommen hat. Im Zeitraum 2010, 2012, auch interessant, also er stellt es auch grafisch sehr schön in seinem Buch da mit verschiedenen Grafiken, und dieser Zeitraum 2010, 2012 variiert dann, je nachdem, wie es dramatischer ausschaut, wenn man sich es genau anschaut. Also ist auch ein bisschen zu dem manipulativ. Und ich habe mir beim Lesen des Buches gedacht, also ich habe mir die Grafik angeschaut und die Studien dann nochmal nachgeschaut, tatsächlich, das stimmt alles, was er sagt. Na, das hat deutlich zugenommen. Aber es ist zunächst einmal, muss man sagen, ein US-zentrischer Blick. Weil wir haben diese Zunahme an Suiziden gar nicht gesehen in Europa. Und auch die Zunahme der Depression gibt es sehr wohl, schon lang bekannt in den USA und UK, aber halt nicht im Rest Europas. Ne? Und da hätte ich schon mal das erste Problem, weil eine Hypothese, wenn ich irgendwie eine Hypothese falsifizieren kann, dann muss ich an der Stelle auch sagen, stimmt halt nicht. Ne? So funktioniert Wissenschaft. Also ich kann mir ja was überlegen und dann merke ich aber, puh, wenn ich das abgleiche mit anderen Daten, die Jugendlichen in Europa haben ja auch ein Smartphone. Wir haben auch fast eine 100% Abdeckung mit Smartphones in der Altersgruppe der Jugendlichen und haben aber keine gestiegenen Suizidraten gehabt vor der Corona-Pandemie, gar nicht. Und auch keine gestiegenen Depressionsraten in den meisten Ländern Europas vor der Corona-Pandemie. Also da stimmt schon mal was nicht. Ja? Und das ist mir letzten Endes zu einfach. Und wenn ich mir aber eine Hypothese anschauen will, ob sie hält, muss ich Longitudinalstudien machen. Also ich muss mir Leute im Langzeitverlauf anschauen. Und nicht bloß Korrelationen. Weil es kann diverse andere Faktoren geben, die eine Korrelation beeinflusst, die gar nichts mit dem behaupteten Zusammenhang zu tun haben. Und letzten Endes, die Longitudinalstudien geben die Idee von digitale Mediennutzung beeinflusst psychische Gesundheit halt gar nicht her. Es gibt sehr gut gemachte, riesige Longitudinalstudien, auch aus Deutschland zum Beispiel, basierend auf der Familienpanel-Studie, eine 9 Jahre, 5-Wellen-Longitudinalstudie von über 4000 Teilnehmern, die keinen Zusammenhang gesehen hat zwischen der digitalen Mediennutzung, Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden, Depression. Es gibt die ABCD-Studie aus den USA, 11.500 Teilnehmer, jetzt die ersten 2 Jahre longitudinal, also 9- bis 12-Jährige nachverfolgt, keinen Einfluss. Es gibt die sehr berühmte Trondheim-Studie aus Norwegen, sehr sauber gemacht, sogar mit diagnostischen Interviews, mit 4 Erhebungszeitpunkten im Jugendalter, keinen Einfluss. Und es gibt systematische Reviews, es gibt Reviews über Reviews, also Meta-Reviews, die Gesamtliteratur zusammenfassen und sagen, in longitudinalen Studien finden wir zusammengerechnet in ganz vielen Studien gar keinen Einfluss, in manchen einen negativen, aber der ist sehr, sehr klein. In manchen einem positiven, auch der ist sehr, sehr klein, so dass jetzt, wenn man sich die letzte große Meta-Review anschaut zur Thematik und die longitudinalen Studien betrachtet, sie zum Schluss kommen, es gibt vermutlich 10 bis 15% der Jugendlichen, wo es wirklich ein Problem darstellt, 10 bis 15% der Jugendlichen, die davon profitieren, die besser werden durch sozialen Medienkonsum, und der Rest ist vollkommen davon unbetroffen. Also ich glaube, es ist wie bei so vielen Dingen, muss man sich sehr gut hüten von der Panikmache. Und das ist natürlich weniger gut zu verkaufen, aber es lohnt sich ein sehr differenzierter Blick auf die Studienlage. Und es ist zu respektieren, wenn Eltern sagen, sie wollen möglichst wenig digitale Medien. Das ist sicher nicht schädlich für Kinder, wenn es da ein analoges Angebot gibt. Aber davon auszugehen, dass das sozusagen am Untergang der Menschheit schuld ist, das halte ich für doch für deutlich sehr überzogen. Und unsere Lesart, die Lesart unserer Generation, was dazu führt, dass die Jugend dem Untergang geweiht ist. Und das ist ja letzten Endes ein altes Narrativ, das wir als Menschheit seit der Antike kennen, zumindest seit der Antike, dass immer die Erwachsenen sagen, mit der Jugend geht's bergab. Und das ist jetzt sozusagen das neue Narrativ, das aufgesetzt wird, weil wir halt weniger soziale Medien benutzen als Jugendliche in aller Regel, dass wir sagen, eh klar, der Schuldige ist dort zu suchen und mit dieser Generation geht es bergab. So pessimistisch sehe ich es nicht.
Wow, ich bin sehr beeindruckt von dieser detaillierten Ausführung. Danke dir, Paul. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was ich vergessen habe in Bezug auf Musikschulen und Kinder und Jugendliche mit psychischen Belastungen? Etwas, was wir unbedingt in unserem Gespräch noch mit drin haben sollten?
Nee, ich glaube, ein guter Punkt bei Musikschulen, ich war letztens wieder, kam ich drauf, weil ich eine Musikschullehrer gesprochen habe, zufällig letzte Woche. Leider Gottes, Anlassfall beim Begräbnis, aber wo er nochmal so Bilder gezeigt oder berichtet hat von Ensembles, die er zusammengestellt hat, dass das ja noch ein Element für sich ist, dass man schon auch sagen kann, ich denke, punkto psychische Gesundheit, das Zusammenspielen von mehreren Leuten, also Dinge, die ich gemeinsam in der Gruppe mache, ist was sehr, sehr Wertvolles. Also muss natürlich gut aufpassen, Faktor Leistung und so weiter, spielt dann auch manchmal eine Rolle, wenn es dann vielleicht noch um Wettbewerbe oder ja, kompetitives Aufeinandertreffen geht. Aber das Zusammenspiel mit verschiedenen anderen und Zusammenwirken, das ist, glaube ich, auch was man betonen muss, dass ich wirklich denke, da ist auch nochmal ein zusätzlicher Effekt da. Und das ist, glaube ich, was, was man auch im Musikschulunterricht, wenn man jetzt Vierergruppen zusammenstellt, Ensembles zusammenstellt, irgendwie zusammenwirken, was ganz Tolles sein kann.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ensemble spielen, musizieren mit anderen, sofern es sozial harmoniert oder von uns zum Harmonieren gebracht werden kann, ist einfach echt ein Geschenk für viele Kinder und Jugendliche. Und genau das, was sie auch durch kleinere Motivationstiefs trägt, die es natürlich in jedem Unterricht gibt und auch mal geben darf.
Ich glaube, was Musiklehrkräfte da bieten, ist natürlich, dass sie die Tür aufmachen zu einer möglicherweise vorhandenen Fähigkeit oder Begabung und dass sie etwas bieten, was so eigentlich im Alltag von Jugendlichen normalerweise nicht vorkommt. Also viele Jugendliche verbringen viel Zeit in der Schule oder mit schulverwandten Themen. Und Musikunterricht, genauso wie vielleicht auch andere Dinge, die jetzt weniger kompetitiv ausgerichtet sind, bringen halt ein ganz anderes Element rein, wo es um Fertigkeiten geht, um Skills geht, die woanders gar nicht Beachtung finden, möglicherweise. Und das ist natürlich ein Schatz, der zur Verfügung steht.
In unseren Shownotes findet ihr dieses Mal nicht nur Tipps zum Weiterlesen und Vertiefen des Themas, sondern auch eine Auswahl an Beratungsstellen und Hilfsangeboten, an die ihr euch bei Bedarf wenden könnt. Das war sie, die Folge 51 von Vollmotiviert. Wenn ihr das Thema ADHS-betroffene Schülerinnen und Schüler im Musikunterricht weiter vertiefen möchtet, dann empfehle ich euch die Folge 9 von Vollmotiviert. Sie trägt den Titel Herausforderung ADHS und zu Gast hatte ich dort den Schweizer Psychologen und Lerncoach Fabian Grollimund. Auch diese Folge findet ihr in den Shownotes verlinkt.